Ein Hinweis zur Transparenz. Ich bin selbst Mitglied der SPD und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Mein Großvater wurde aus der Emigration in Holland 1936 nach Sachsenhausen deportiert in ein Konzentrationslager. Und aus diesem Grund habe ich mich vor langer Zeit entschieden, ich trete aus historischer Verantwortung der SPD bei. Und gerade deswegen war es mir besonders wichtig, meinen Gesprächspartner genauso kritisch zu befragen wie Politikerinnen und Politiker anderer Parteien. Es geht in diesem Gespräch auch um Fehler und Versäumnisse der SPD und um die Frage, warum sie viele Menschen nicht mehr erreicht. Ich habe mit Alex Riedel gesprochen. Das ist der Gegenkandidat der SPD, des Landtagsabgeordneten der AfD, Matthias Lischke. Und ich wollte mit Alex Riedel darüber reden, welche Verantwortung die SPD trägt für die politische Situation in Sachsen-Anhalt. Und ich wollte auch von ihm wissen, ob die SPD auch akzeptieren kann, dass sie einfach Mist gebaut hat in den letzten Jahren. Ich habe gerade ein Interview mit Cosimo, der Katze, und dem Besitzer dieser Katze gesprochen.
Ja, cool.
Und das fand ich total interessant, weil da ist mir so eine ganz krasse Gleichgültigkeit entgegengestoßen.
Oh nein.
Und zwar nicht im schlimmen Sinne, sondern ich kann diesen Mann mit seiner Katze total verstehen. Man schafft es sich nicht mehr in diesen Diskurs reinzuwerfen, weil man ja nur noch beleidigt wird von allen Seiten, egal wohin man sich positioniert.
Ja.
Und warum solle er sich denn politisch beteiligen, wenn das einzige Ergebnis der politischen Beteiligung ist, bestraft zu werden, beleidigt zu werden, angefeindet zu werden. Und er wüsste nicht, warum er wählen gehen solle.
Ich kann das total gut nachvollziehen, weil ich mache ja Haustürwahlkampf im ländlichen Raum Sachsen-Anhalt. Ja. Und mein erster Satz ist, hallo, ich bin Alex, ich bin von der SPD.
Wie reagieren die Leute da?
Ich würde lügen, wenn... Viele sind extrem frustriert von der politischen Landschaft. 10% Hass, 50% egal.
Ja.
Und ich lebe von den 10%, die sagen, hey, cool, dass du da bist. Und ein paar Leute sagen auch, bin noch unentschlossen.
Und
wir können uns hier...
Ja, wie ihr möchtet.
Ja.
Also, als Journalist als ich gestern mit Matthias Lischke in Neuerstadt war. Standen wir dort am Tisch und dann sagten die 6, 7 Bürger, Bürgerinnen, die da stehen, als er fragte, na, war hier mal eine andere Partei? Und alle sagten, hier war noch nie eine andere Partei. Es war noch nie überhaupt jemand hier. Zum ersten Mal ist mit ihm hier jemand, der mit uns spricht und sich unsere Probleme anhört. Und wir drei, also Jelle, Marlon und ich, wir saßen danach im Auto und wir waren, um ehrlich zu sein, waren wir entsetzt. Wie kann denn das sein, dass da noch nie jemand in diesem Ort war und dass die AfD das einfach so abernten kann und sagen, ja, jetzt sind wir da. Also warum ist da noch niemand hingefahren in den letzten 40 Jahren nach dem Mauerfall und hat sich...
Fühlt sich so an, nicht wahr?
Ja.
Fühlt sich echt so an. Und ich glaube, für die meisten Leute ist das tatsächlich auch so, dass sie das so wahrnehmen. Ich kann denen ihre Perspektive jetzt nicht absprechen. Für mich fühlt es sich auch so an, als ob wir viel zu wenig unterwegs sind, als ob wir viel zu wenig präsent sind. Also ich sehe mehrere Aspekte davon. Wir sind personell echt nicht gut ausgestattet. Wir haben keine jungen Leute mehr, total überaltert. Also ich spreche über die SPD. Ja. Die Ortsvereine, die sind ein bisschen festgefahren. Und die SPD im Allgemeinen hat, glaube ich, in den letzten Jahren viel zu sehr ihr eigenes Ding, ihre eigene Bubble gemacht und viel zu wenig rausgegangen zu den Leuten. Ich kann sagen, ich mache schon wahnsinnig viel und ich gehe auch raus und ich mache auch Fahrradtouren und ich mache Bürgerdialoge und ich mache Infostände und ich spreche die Leute an, ich mache Haustürwahlkampf. Aber wenn ich einlade, kommen die Leute gar nicht mehr.
Mhm.
Die haben keinen Bock mehr auf uns. Wenn ich einen Infoabend mache zu irgendeinem Thema und jemanden Cooles einlade, die kommen gar nicht mehr. Und das und danach wird dann gesagt, ja, aber die SPD war nie hier. Ich sage, doch, wir waren da, aber du nicht.
Mhm.
Ja, und deswegen müssen wir mehr zu den Leuten raus, denke ich voll mit.
Habt ihr die Arbeiter aus den Augen verloren und die Arbeiterinnen?
Auf jeden Fall.
Wie konnte das passieren? Also wie kann die große Arbeiterpartei in Deutschland ihre wichtigste Zielgruppe aus den Augen verlieren, so sehr, dass wenn du jetzt hier wahrscheinlich in Sachsen-Anhalt in Linda, dem Nachbarort, fragst du, wofür steht denn die SPD, dann könnte niemand mehr sagen, ja, also weiß ich nicht. Also wo ist da der Fehler passiert?
Ich glaube, wenn ich dafür eine Antwort hätte, würde ich eine Beförderung bekommen. Ich glaube, dafür muss die Parteispitze eine Antwort finden. Ich kann so viel sagen, wir sind eine verdammt akademische Partei geworden. Ja, wir haben bei uns auf der Landesliste, glaube ich, 2 Leute, die nicht studiert haben. Und ich habe das Gefühl, wir kümmern uns nicht mehr wirklich um diese Arbeiterthemen, diese ganz, ganz typischen Arbeiter.
Was sind denn typische Arbeiterthemen jetzt, 2026? Also stell dir mal vor, du müsstest mir jetzt das sagen.
Ja, ich sag dir, warum ich in die SPD eingetreten bin, war dieses sozialdemokratische Versprechen des sozialen Aufstiegs. Dass egal, was deine Eltern verdienen, du kannst eine Schule machen, du kannst studieren, du kannst eine Ausbildung machen und du kannst dir ein Leben aufbauen. Für dich und deine Familie, du kannst dir mal eine Wohnung leisten. Mhm. Und ich glaube, die Lebenshaltungskosten sind dermaßen gestiegen, dass wir geben zu viel ab und man kann sich gar nichts mehr leisten. Also meine Freunde, wir bekommen alle keine Kinder mehr, weil die wohnen alle in Vierer-WGs in einer kleinen Bude. Wie willst du denn da Familien gründen? Ja? Und wenn die Hauspreise so explodieren und die Hälfte des Monatslohns geht sowieso erstmal für Lebensmittel und Internet und Tanken und naja, dann bleibt eigentlich am Ende gar nichts mehr übrig. Und ich glaube, das sind so ganz, ganz typische Arbeiterthemen. Ja? Das kann man sich eigentlich von seinem Lohn noch leisten.
Und aber wieso schafft ihr das dann nicht mehr als SPD, das zu adressieren? Also man hat dann so, dass man euch als Arbeiter, als Arbeiterin glaubt, die setzen sich wirklich für meine Belange ein. Ist es dieses, was wir in den USA schon mal beobachten konnten, dass eben die radikalen Kräfte behaupten können, das ist der Filz, die haben gar kein Interesse an euch, das muss abgeschafft werden, weil das ist ja die Argumentation der AfD. Mhm. Wenn man mal sich so Videos aus dem Landtag in Sachsen-Anhalt anguckt, hat man das Gefühl, der Ton ist sehr, sehr streng. Und da wird genauso argumentiert, diesen Filz, den müssen wir abschaffen. So, und kommt man dagegen nicht mehr an als SPD?
Doch, ich finde schon eigentlich, weil wir haben gute Themen und wir haben auch tatsächlich Möglichkeiten, da reinzugehen, ganz konkret. Und auch das Leben von Leuten, die arbeiten, auch besser zu machen. Also das tun wir auch. Ich finde auch, dass Themen wie Rente beispielsweise oder auch Bildungspolitik, das sind ganz typische Arbeiterthemen, die vielleicht aber auf den ersten Blick nicht so offensichtlich sind. Und ich denke, ja, der Ton wird rauer. Und ich glaube, viele Leute sind tatsächlich frustriert, weil die haben viele Versprechungen bekommen. Die haben jetzt die ganzen Jahre gehört, was alles gemacht werden muss, und es passiert halt nicht.
Aber guck dich doch mal um, es ist doch eigentlich total schön hier.
Das sagt jeder, das sagt jeder, das sagt jeder.
Es wurde doch was vorgenommen, es wurden doch Dinge gemacht. Und wieder die Frage, warum konnte die AfD dann, und ich will sie jetzt nicht, es geht nicht darum, das Gespräch hat nicht die Funktion, die AfD sozusagen, also die Hörerinnen und Hörer davon zu überzeugen, dass sie irgendwas wählen, sondern es will es nur verstehen. Wie konnte sie diese heile Welt, die hier ja existiert, instrumentalisieren und daraus eine Katastrophe machen? Welche Verantwortung tragt ihr dabei? Habt ihr denen nicht dabei auch geholfen? Also habt ihr der AfD nicht die Unterstützung gegeben, indem ihr aufgehört habt, euch für die Arbeiter zu interessieren, indem ihr zu universitär wurdet, indem der Literaturwissenschaftler die SPD wählt?
Ja. Okay. Also ich finde es erstmal interessant, dass du sagst, Mann, ist das schön hier, es gibt gar keinen Grund, die AfD zu wählen. Das sagt mir jeder. Ich bekomme aus der ganzen Bundesrepublik Besuch. Die sagen, oh, ist das toll hier. Und sie verstehen überhaupt nicht, warum die Leute so frustriert sind. Das ist doch total geil. Und ich mag auch diese Argumentation nicht, dass Deutschland steht kurz vor dem Abgrund. Ja, diese Katastrophe und dass alles den Bach runtergeht. Ich mag das gar nicht, weil ich sehe das überhaupt nicht so. Ich meine, natürlich gibt es immer Dinge, die man verbessern kann. Aber diese apokalyptische Darstellung von Deutschland geht dem Niedergang zu, was die AfD macht. Dem haben wir anscheinend nichts Konkretes entgegengesetzt. Und das ist ein dermaßen großes Versäumnis, das mir echt wehtut. Aber es ist auch schwer für uns, wenn mir ein Bürger sagt, mir geht's schlecht. Mhm. Was soll ich denn machen? Soll ich dem sagen, nee, dir geht's gar nicht so schlecht. Vergleich dich mal mit den anderen europäischen Ländern. Da geht's uns richtig gut. Das ist doch nicht.
Ja.
Das ist doch nicht gut. Also kann ich ja nicht machen. Wir müssen schon die Ärgernisse und die Bedenken von den Bürgerinnen und Bürgern auch wahrnehmen und sagen, ja, ich sehe das, lass uns mal gucken, wie wir es vielleicht besser machen können, aber vielleicht fehlt uns auch die Perspektive. Ja.
Wie fühlt sich denn das an, wenn auf der einen Seite die SPD eine Partei in Regierungsverantwortung ist, auf Bundesebene, und hier gar keine Rolle spielt, was die Wahl, oder gar eine ganz kleine Rolle mit einem fast, hoffentlich kommen wir überhaupt rein in den Landtag.
Ich meine, erstmal regieren wir mit. Ja, wir stellen Minister
und
Ministerin.
Jetzt bei der nächsten Wahl.
Bei der nächsten Wahl kann es sein, dass wir den großen Unterschied machen, wer dieses Bundesland regiert. Ja, also gar keine Rolle würde ich bezweifeln. Ich finde, wir spielen eine sehr große Rolle. Ja, wir sind quasi die Königsmacher, wenn wir reinkommen. Ohne uns gibt es keine demokratische Regierung. Ich glaube, das kann man so festhalten. wir sind das Zünglein an der Waage momentan und wir müssen uns Mühe geben, das auch auszuspielen.
Aber die BSW ist es auch? Ist auch das, könnte auch Königsmacher sein?
Ja, 100%. Das sind genau die Themen, wo wir rein müssen, finde ich.
Kann man als Partei auf Landesebene damit zufrieden sein, dass man sagt, wir sind möglicherweise die Königsmacher mit einem ganz kleinen Prozentsatz, aber haben danach ja dann in den Abstimmungen kaum Gehör? Also irgendwie ist es wie eine Opposition in Regierungsverantwortung. So fühlt es sich an.
So fühlt es sich für uns auch tatsächlich so an. Aber das liegt halt daran, dass, meine Güte, wir haben 6, 7, 8%. Ja, wer SPD-Politik haben will, der muss auch SPD wählen. Wie wollen wir denn in eine Verhandlung gehen mit 6% und sagen, ach, und übrigens wollen wir unser komplettes Wahlprogramm umsetzen? Ich finde dafür, dass wir so dermaßen wenig Prozente in den letzten Jahren immer wieder erreicht haben, haben wir verdammt viel erreicht in Bundesregierung und in Landesregierung.
Mhm. Ja. Müsstet ihr populistischer werden?
Das ist doch mein Take.
Ist so.
Was bedeutet populistisch für dich?
Teilbar.
Versendbar. Dann gehe ich mit.
Aber wie werdet ihr populistisch? Nehmen wir mal so, dass ihr teilbar werdet. Populistischer bedeutet, dass ihr mehr Inhalte schafft, die sich über WhatsApp verschicken lassen. Wie verhindert ihr dabei, dass ihr nicht Politik für Instagram macht, sondern für die Bürger? Und Reden werden im Landtag gehalten, damit man sie klippen kann.
Ich bin voll bei dir, dass wir ein bisschen wieder runter müssen mit unserer Sprache. Ich glaube, man versteht uns gar nicht mehr. Ja? Wenn wir da irgendwelche Begriffe verwenden und eine Sprache verwenden, die der normale Mensch überhaupt gar nicht mehr rafft. Ja, ich finde, wir sollten mal ein bisschen wieder die Ehrlichkeit spielen lassen und die Sprache mal ein bisschen runterfahren. Und dieses Zukunft schaffen, Mensch, das interessiert doch niemanden. Und wenn du mal ganz kurz guckst, welche Politiker von der SPD sind denn beliebt, dann sind es beispielsweise Boris Pistorius oder Manuela Schwesig, die tatsächlich einfach normal sprechen. Ja, mhm. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich konkret wieder runterfahren und ein bisschen bodenständiger werden.
Ja.
Und wenn du das populistisch nennen willst, dass wir auch mal auf den Tisch hauen und sagen, so sieht's aus und das müsste mal, da gehe ich mit. Ja, Politik für Instagram, weiß ich nicht.
Mhm. Wahrscheinlich interessiert es auch den Landwirt.
Für TikTok vielleicht schon eher, um mal wieder die jungen Leute zu erreichen, glaube ich, müssen wir tatsächlich mehr machen. Wobei ich finde, wir machen das gar nicht so schlecht. Es ist halt schwer, eine politische Botschaft in 30 Sekunden unterzubringen, wenn sie ein bisschen komplizierter ist. Mhm. Und das ist SPD-Politik immer. Ja, immer differenziert, kompliziert, da muss man den Einzelfall betrachten, oh, da muss man den Kontext sehen. Mhm. Während populistische Parteien, die lehnen etwas ab oder die finden etwas gut. Mhm. Und das passt in 30 Sekunden viel, viel besser als SPD-Politik, die dann sagt, oh, da muss man gucken.
Wie ist denn das der Gegenkandidat von Matthias Lischke zu sein? Also was für Chancen hast du als Gegenkandidat von Matthias Lischke? Mm. Ist es dann so auch amerikanischer Wahlkampf, dass du einfach ihn angreifen könntest, theoretisch? Oder sagst du, nee, das mache ich, sowas mache ich einfach auch nicht?
Also ich kann austeilen und ich kann einstecken. Ich finde es schade, dass wir irgendwie diese konkreten Aufeinandertreffen in Deutschland so gar nicht haben, zumindest auf unserer Ebene. Ich kannte das von früher, dass Schulen beispielsweise mal wirklich so eine Podiumsdiskussion gemacht haben oder die Handwerkskammer oder irgendjemand. Das passiert irgendwie gar nicht mehr bei uns. Also auf dem Land ist das, ich sage, alle so eh entschieden. Und ich mach halt Wahlkampf am Wahlkampfstand und an der Haustür. Und wenn ich austeilen kann, dann tue ich das auch. Es fühlt sich komisch an als Gegenkandidat überhaupt. Ich will ja für was sein.
Ja.
Ja. Und mich nervt das richtig gehend, dass ich irgendwie gar nicht wirklich viel über die SPD spreche, viel mehr über die AfD.
Ja, aber das ist, glaube ich, die Realität
aller
Parteien, die nicht die AfD sind hier. Obwohl, selbst die AfD-Leute reden. Also es wird sehr viel über die AfD gesprochen.
Ja,
also so,
das ist normal, oder?
Ich würde sagen, ja, bei 41%.
Ja.
Ist das, glaube ich, normal?
Ja, habe ich auch das Gefühl.
Wird in der SPD darüber debattiert? Debattierst du mit deinen Genossen und Genossinnen darüber? Wir duzen uns im Übrigen, glaube ich, das macht man, glaube ich, das ist ein Fehler eigentlich.
Als Sozialdemokrat,
das ist aber falsch. Das darf ich eigentlich nicht.
Das tut mir voll leid.
Dass es auch ein großes Versagen einfach ist. Also, dass einfach zu lange nicht genau hingeguckt wurde, zu lange aus der bequemen Position einer regierenden Partei agiert wurde. Also nicht sagen, wir haben versäumt, das hast du nämlich vorhin gesagt, sondern wir haben versagt. Wir haben die Demokratie mitgefährdet.
Also Debatten können wir gut und viel. Reden tun wir darüber. Und es gibt auch schon auch Leute, die ganz klar sagen, wir haben das in den Sand gesetzt, wir haben versagt und wir müssen das jetzt ausbaden. Und es gibt auch einige, die ganz konkret sagen, vielleicht würde uns das mal gut tun, auf die Schnauze zu fliegen.
Aber wie oft eigentlich noch?
Dann tatsächlich auch mal neu zu starten.
Ach so, in Sachsen. Ja.
Weiß ich nicht, ich mag diese Versagererzählung einfach nicht, weil...
Fehlerkultur, es geht eher darum, ich glaube, ihr habt einen großen Fehler gemacht, wir können das Wort auch so sagen, dass man einfach den Fehler erkennt und den Fehler, dass man sich sagt, okay, wir haben einen Fehler gemacht, wir können nicht mehr drumherum.
Okay, aber auch hier, dann würde ich mal gerne wissen, ganz konkret wo, welche Entscheidung hätten wir denn anders treffen müssen oder können?
Aber das müsst ihr uns ja als Bürgerinnen und Bürger sagen. Also ja, aber das wollen wir, das will ja der Bürger, der Bürgerin will ja von der SPD hören, das haben wir falsch gemacht, das werden wir besser machen. Also wenn ich dich ganz konkret frage, was habt ihr falsch gemacht, was würdet ihr besser machen?
Ich könnte minutenlang womöglich aufzählen, mit was wir in der Vergangenheit falsch gemacht haben.
Sag mal eine Sache.
Ich finde, dass wir, es ist einerseits eine Stärke von der SPD, Kompromisse zu machen, aber ich glaube, dass wir viel zu viele Kompromisse gemacht haben im Bund und im Land. Ich glaube, dass wir uns einigen Themen, da hätten wir mehr Nackenhaare haben müssen und sagen müssen, nee, das geht nicht. Und ich finde, dass manche Sachen, wofür wir uns eingesetzt haben, ich will nicht sagen, die sind belanglos, aber das kommt ja dann bei den Leuten manchmal gar nicht an. Und auch die Erfolge, die wir haben, die werden dann immer irgendwie von der CDU beansprucht oder von der FDP beansprucht. Und die werden gar nicht der SPD zugeschrieben. Und ich finde, da hätte man viel mehr auf den Tisch klopfen müssen und sagen müssen, ach übrigens, Schulsozialarbeit, ohne uns gäbe es das nicht, Punkt.
Was ist denn, ich weiß gar nicht, was ist denn Schulsozialarbeit?
Ja, Schulsozialarbeit ist ein Konzept von uns hier in Sachsen-Anhalt, wo wir sagen, wir haben viel zu wenig Lehrer und wir brauchen mehr Leute, die in der Schule Streit schlichten und Kinder betreuen und mal gucken, wo man ansetzen kann, damit die Kinder nicht verloren gehen und dass die weiterhin...
Ach ja, heiratet jemand. Na ja, super, schön, das ist ganz toll für eine Podcast-Aufzeichnung. Aber...
Also, ich habe ja auch geheiratet.
Das ist ja auch sehr idyllisch. Also, die kann man ja, glaube ich, sehr gut heiraten.
Super.
Das ist, natürlich ist das ein Erfolg, aber auf der anderen Seite sagt die AfD ja zum Beispiel auch, wir haben gar keine Schüler und Schülerinnen mehr. Wir müssen hier mehr Kinder in diesem Bundesland machen, damit wir mehr zur Schule gehen. Und zu sagen, ihr kriegt Kohle, wenn ihr Kinder macht, ist greifbarer als tatsächlich das, was du gerade erzählt hast.
Was findest du?
Ja, finde ich. Muss ich ganz ehrlich,
wenn ich sage, wenn du Deutscher bist und deine Eltern Deutsche sind und du ein deutsches Kind zeugst, kriegst du Geld, findest du greifbar?
Für die meisten Menschen hier glaube ich schon. Also nicht nur hier. Ich glaube, für die meisten Menschen in einer polarisierten Gesellschaft ist das greifbarer als...
Übrigens haben wir im Wahlprogramm auch, dass wir 1.000 Euro für Neugeborene, glaube ich. So 2.000 Euro.
Ja.
Ja, 2.000 Euro für Neugeborene. Haben wir auch in unserem Wahlprogramm. Das hätten wir auch gerne. Ich glaube nicht, dass Eltern tatsächlich die Entscheidung treffen, oh, 2.000 Euro, lass mal ein Baby zur Essen.
Ja.
Ein paar Monate Windeln und Babykost, oder? Wegen 1.000 Euro oder 2.000 Euro wirst du nicht deine Familienentscheidung treffen. Ja, da sind andere Sachen, glaube ich, wichtiger, wie kostenlose Kita und gute Betreuung und Kinderärzte und dass du als Familie, dass du Elternzeit machen kannst und dass dein Arbeitsplatz sicher ist, auch wenn du in Babypause gehst und dass insbesondere Frauen keinen Nachteil dadurch erreichen. Ich finde, solche Themen sind wahnsinnig viel wichtiger als, übrigens gebe ich dir einen Taui, wenn du mal ein deutsches Baby zeigst.
Ja. Es ging nicht, das klang jetzt so, als wenn ich dem zustimmen würde. Nee, es ging nur um die Verständlichkeit, um dieses, was kriege ich? Was verspricht mir die Partei? Was kriege ich? Ob sie es dann halten können, ist eine ganz andere Frage.
Ja.
Was glaubst du, deiner Meinung nach, braucht Sachsen-Anhalt am dringendsten?
Zukunftsperspektive. Also mal wirklich eine Idee, an der wir uns festhalten können und sagen können, so stelle ich mir Sachsen-Anhalt in 10, 20, 30 Jahren vor. So stelle ich mir Deutschland vor, dass es werden könnte. Wir haben so viel Zukunftsängste hier vor Ort. Was Arbeitsplätze, was Energie, was ist meine Wohnung noch wert in ein paar Jahren? Gibt es hier noch Ärzte in ein paar Jahren? Und ich glaube, das sind so Themen, ich würde mir wünschen, dass wir wieder Träume haben. Und zwar positive und nicht irgendwelche Apokalypse oder irgendwelche Untergangsfantasien, sondern tatsächlich zu sagen, ja, ist geil. Ist schön hier und ich würde es gerne, dass es so bleibt.
Ja.
Weißt du?
Ich verstehe wirklich, du musst mir das irgendwann mal erklären, politische Kommunikation. Ich meine, du hast es studiert, Politikwissenschaften, warum ist es so schwer, das zu transportieren? Weil zu sagen, ey, wir müssen mal wieder träumen, wir müssen eine Vision haben für Sachsen-Anhalt, ist doch eigentlich total nachvollziehbar.
Ja.
So, aber warum kann man das nicht so, warum kann man es nicht einfach sagen? Weil im Prinzip ist es das, was die AfD sagt. So, wir träumen hier, wir träumen einen sehr nationalen Traum. Der ist,
ja, genau.
Genau.
Exakt. Die AfD macht das wie keine andere Partei.
Die haben es perfektioniert.
Dass die ein Bild zeichnen. Ein ganz, ganz konkretes Bild mit einer ganz konkreten Vorstellung. Wo alles in ihrem völkisch-nationalistischen Weltbild reinpasst. Wie so ein Puzzlestück. Du passt da rein und ich passe da rein und die AfD passt da rein.
Ja.
Und das können wir anscheinend nicht mehr. Ja, weil wir sind zu sehr mit anderen Parteien beschäftigt, mit uns selbst beschäftigt, mit der Parteiführung beschäftigt.
Ich bin sauer auf euch.
Ich auch.
Als Bürger.
Ja,
ich auch. Und nicht nur, also mit euch meine ich alle Parteien, die es gibt. Also auch auf die AfD bin ich sauer.
Ja.
Das ist so, dieses Land ist ja so politisch, also das ganze Land, die BRD, mit der Geschichte dieses Landes, mit dem Mauerfall. Die Menschen sind so politisiert auch. Und ich finde auch, und jetzt das tatsächlich auch jetzt nochmal auf den Osten bezogen, ich finde, das große Versagen der Grünen und der SPD ist auch, diesen Osten seit 1990 so vernachlässigt zu haben. Also besonders, also dieses so Brandenburg, Sachsen-Anhalt, das ist so, diese Orte wurden alleine gelassen.
Du weißt aber schon, dass in Brandenburg eine SPD-Regierung ist und in
Mecklenburg-Vorpommern. Aber geh mal aufs Dorf.
Ich habe ja, mein Wahlkreis geht ja bis nach Brandenburg.
Ja.
Und auf der einen Seite wählen 60% SPD und auf der anderen, da liegt nur ein Fluss dazwischen und eine kleine Brücke. Und dann auf der anderen Seite wählt das Dorf 60% AfD. Muss mir mal erklären, was da der Unterschied ist. Es sind die Personen, es sind personelle Ressourcen und ganz, ganz konkrete Basis.
Mhm.
Ja? Und die haben wir im Osten, insbesondere in Sachsen-Anhalt, glaube ich, so ein bisschen vernachlässigt. Wir hatten nach der Wende, also in meinem Orts... Ich spreche jetzt mal über mich und meinen Ortsverein.
Das finde ich auch spannend. Also,
weil über die anderen weiß ich gar nicht. Ich kann über meinen Ortsverein sagen, wir haben wahnsinnig engagierte Leute, die sich seit der Wende da kaputt gemacht haben für die SPD. Aber irgendwann sind die halt auch fertig und irgendwann sind die auch alt und irgendwann haben die auch gesagt, ich habe meinen Dienst an der Partei getan. Und man hat diese Nachwuchsrekrutierung, hat man leider zumindest bei mir im Ortsverein so ein bisschen verpasst. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dazugezogen bin und gesagt habe, ey, komm, ich mach das jetzt mal. Und dann habe ich mich auf den Kirchplatz gestellt mit dem SPD-Banner und gesagt, hier, Kinderfest. Und übrigens, wir machen jetzt Dosenwerfen mit Preise.
Mhm.
Und die Leute sind mir um die Arme, ach, schön, euch mal wiederzusehen. Ja? Und das ist ein großes Problem, dass wir junge Menschen nicht mehr wirklich in den ländlichen Regionen motivieren können, für eine Partei zu arbeiten.
Ich meine, du bist 38, glaube ich, ne?
Ja.
38 bedeutet, du bist ja ein Teenager dann in der SPD.
Ja, ich bin fast noch Juso. Ja.
Tja.
Ich hab noch zwei Fragen. Und zwar einmal hast du gesagt, die Rolle der SPD ist groß. Und dann hast du aber als Beispiel angeführt, dass ihr sozusagen im Landtag das Zünglein an der Waage seid.
Ja.
Aber dann frage ich mich auch, für wen ist die Rolle groß? Weil für die Leute, die wir gestern getroffen haben, spielt die keine Rolle. Und so ein bisschen, wo ist denn dann die Selbstreflexion von wegen, für wen spielen wir aktuell eine Rolle und für wen müssen wir wieder eine Rolle spielen? Und genauso auch die Frage, für wen ist das? Der SPD haben will, der muss auch die SPD spielen. Aber für wen ist denn noch was SPD-Politik? Für die Menschen, die wir gestern getroffen haben, ist SPD-Politik, ihr seid nicht hier, ihr enttäuscht uns, ihr macht Versprechen, die ihr nicht halten könnt. Und das ist ja nicht erst seit gestern, sondern halt seit 30 Jahren. Und da, also es ist einfach so, wo setzt es an und wo bleiben dir die Vorschläge? Weil nach jeder Wahl hat man wieder das Gleiche und gleiche Selbstreflexion und gleiche, wir müssen neu ansetzen. Und dann passiert immer irgendwie erstaunlich wenig. Und es wäre doch eigentlich, glaube ich, es gibt so viele Menschen, die auch Bock drauf haben, euch wieder zu sehen.
Ja.
Und den Neuanfang zu spüren.
100%. Also es gibt jede Menge Leute, die richtig Bock haben auf uns und die mal wirklich auch Lust hätten, sich wieder mit SPD-Politik auseinanderzusetzen. Wenn du Themen hast wie soziale Gerechtigkeit und faire Arbeit und gute Bezahlung und gute Löhne, also das resoniert ja eigentlich mit jedem. Ja? Wenn du dann aber hingehst und sagst, was kommt am Ende für mich raus und wo sind diese Kompromisse zu machen, dann gebe ich vollkommen recht. Also da machen wir uns kleiner, als wir eigentlich sind. Und die Rolle der SPD wird von den Leuten dahingehend wahrgenommen, dass wir sind halt eine Regierungspartei. Ja, wir machen überall mit Und wir sind immer der Juniorpartner, bis auf ein paar Jahre Olaf Scholz. Und was kommt am Ende dabei raus? Die Versprechen, die wir gemacht haben in unserem Wahlprogramm, die können wir halt nicht einkassieren mit 10%, mit 11%, mit 12%. Ja, zumindest nicht alles. Wir können die Forderungen der anderen Parteien können wir sozialdemokratisch abschwächen. Ich glaube, das ist momentan im Bund so ein bisschen unsere Aufgabe, dass die CDU hat irgendwelche Ideen und wir sagen, okay, lass uns gucken, wie wir daraus einen Schuh drehen können, womit wir mitgehen können. Und ich finde, das ist übrigens auch der Kern von Politik in der Demokratie, dass man Konsens auch erreichen kann und dass man Kompromisse erreichen kann. Und das ist zum Beispiel etwas, das mir in Sachsen-Anhalt sehr große Sorgen macht, dass die AfD einen Slogan hat mit kompromisslos regieren. Ja, kompromisslos ist gefährlich.
Sie haben das als Slogan und im Gespräch gestern hat natürlich Matthias Nischke auch gesagt, Sie sind ja auch nicht mehr konsensbereit. Also Sie haben gar kein Interesse daran. Und
genau.
Wer uns wählt, wählt das Programm und der kriegt das Programm. Das hat er gestern auch ganz unverblümt gesagt, da war ich dann doch auch recht überrascht.
Exakt. So. Das ist das, was die Leute mich immer fragen, wie stehst du zur Brandmauer? Ich sage, was für eine Brandmauer? Die haben doch die Brandmauer. Die wollen doch mit niemandem mehr wirklich zusammenarbeiten. Die sagen kompromisslos. Wir haben gar kein Interesse daran, mit uns zusammenzuarbeiten.
Würdet ihr denn?
Ich sehe keinen Ansatzpunkt, wo ich überhaupt irgendwo einen Kompromiss mit denen finde auf einer...
Kostenlose Kindergärten? Wollen die, wollt ihr?
Ja, ich glaube aus einer unterschiedlichen Perspektive.
Das ist ja erstmal egal.
Das ist den Leuten egal.
Weil sie wollen kostenlose Kindergärten, Punkt. Da ist dann egal, ob der eine irgendwie in einer Wehrsportgruppe früher war und der andere im Jusos-Camp. Die wollen diese kostenlosen Kindergärten.
Ach so, ich meine, wenn die einen Antrag tragen, der sozialdemokratische Handschrift hat, dann weiß ich nicht, ob es da irgendwelche sachlichen Gründe gibt, das nicht zumindest im Ausschuss zu beraten und zu überlegen, ob man dann einen konkreten Gegenentwurf zu machen kann, der das Thema aufgreift. Das machen die aber nicht. Ja, also die anderen Oppositionsparteien machen das ständig im Landtag, dass die Anträge machen, die ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht sind, wo einige intern sagen, Mensch, können wir da nicht einfach zustimmen? Die sind halt nicht regiert, die sind nicht gewählt, die sind nicht in der Regierung, die sind in der Opposition. Und so funktioniert das halt in der Demokratie, dass die Bürgerinnen und Bürger, die Wählerinnen und Wähler, die haben eine Wahl getroffen, sagen, die müssen regieren, die sind in der Opposition. Und man spricht sich ja ab. Ja,
das ist welche Rolle spielt denn die Brandmauer in einem Bundesland wie Sachsen-Anhalt? Also ich meine, wie stabil ist eine Brandmauer, wenn die AfD 41% hat? Und wie gut kann man noch Politik für Menschen machen, wenn man sich an diese Brandmauer hält?
Also ich war gestern im Jugendclub und da habe ich folgenden Satz gesagt. Ich habe gesagt, übersetz mal Brandmauer auf Englisch, das ist die Firewall. Dein Computer hat auch eine Firewall, um sich gegen Attacken von außen irgendwie zu verteidigen. Aber wenn der Virus schon im System ist, dann braucht es da andere Möglichkeiten. Ja. Dieses, wir reden nicht mit denen, das lehne ich ab, weil wenn ich nicht mit denen reden würde, würde ich hier Selbstgespräche führen. Mhm. Ja. Natürlich kann man mit denen reden. Dafür gibt es eine parlamentarische Demokratie auch, dass es eine Debatte gibt. Der eine sagt das, der andere sagt das. Ich finde, dass es gehört auch dazu, ja, dass man sich auf einer parlamentarischen, auf einer demokratischen Ebene mit denen unterhält, wo es Spielregeln gibt, wo sich alle dran halten müssen. Das finde ich alles richtig. Finde ich ist in Ordnung, dass man da auch mit den Spielregeln mitspielt. Aber ich muss auch nicht mich mit denen irgendwie groß auseinandersetzen, finde ich.
Ich glaube, wenn du dich als Politiker nicht mit der AfD auseinandersetzt, bedeutet das auch, du setzt dich mit 41% der Wählerinnen und Wähler nicht auseinander.
Nee, das sehe ich nicht so, weil ich setze mich sehr wohl mit den Inhalten auseinander. Was fordern die? Warum fordern die das? Was steckt da eigentlich dahinter? Die Wählerinnen und Wähler, die 41%, die liegen mir wahnsinnig am Herzen. Übrigens sind da verdammt viele SPD-Wähler, ehemalige SPD-Wähler und vielleicht auch wieder zukünftige SPD-Wähler dabei. Ja, natürlich sind die mir wichtig. Aber jetzt konkret die Politiker von der AfD, klar setze ich mich mit denen auseinander und ich rede auch mit denen auf einer sachlichen Ebene und einer fachlichen Ebene, aber wir werden auch nicht wirklich mit denen zusammenfinden können.
Mhm. Aber ist das nicht eigentlich so, wie mein alter Geschichtslehrer sagen würde, Kasus Knaxus?
Ja.
Ist das nicht das Problem, dass wir eben nicht zusammenfinden, uns immer weiter voneinander entfernen, auch wenn jetzt nun wirklich mehrfach festgestellt wurde, dass die AfD einen großen Anteil an dieser Polarisierung trägt, dass sie die Bevölkerung auseinandertreibt? Hat der Politiker, die Politikerin nicht die Verantwortung, okay, wir stehen da drüber, wir müssen über diesen Graben wieder rübertreten und die Hände reichen, auch wenn sie uns auf die Hände schlagen?
Weil das ist auch eine Aufgabe, glaube ich, des Politikers, der Politikerin in einem Landtag zu sagen, wir lassen euch nicht los, wir ignorieren euch nicht und wir lassen euch auch nicht einfach machen, sondern wir treten euch entgegen. Oder wir versuchen gemeinsam eine Lösung zu finden, die...
Da muss ich rückfragen.
Ja.
Willst du sachlich entgegentreten oder emotional? Weil es sind zwei total unterschiedliche
beides
Themen.
Beides musst du tun. Du kannst, glaube ich, du musst beides tun. Du kannst, glaube ich, nicht
die
sagen...
Die meisten Leute meinen aber immer nur eins davon. Weil tatsächlich musst du den Leuten auch entgegentreten, und das ist zumindest meine Überzeugung, so eine Form der Nächstenliebe. Auch zu sagen, ich habe Verständnis dafür, warum du dich so fühlst. Und selbst wenn das total völkisch-nationalistische, rechtsradikale Ideologien sind, dann gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass du vielleicht gar nicht mal so ein schlechter Mensch bist und dass du deine Meinung auch noch ändern kannst. Ja, und deswegen möchte ich dich überzeugen, dass das vielleicht gar nicht so schlau ist, was du gerade gesagt hast.
Ja, oder
vielleicht
es ist für dich schlau, aber es hilft der Gesellschaft nicht weiter. Du glaube das, aber lass uns doch mal überlegen, wie wir dieses Land, wie wir deine Gemeinde...
Genau, richtig. Aber da musst du mit Argumenten kommen.
Ja.
Dann fängst du an und sagst, oh, aber die sind voll wichtig für Sachsen-Anhalt, und denk doch mal an die Ärzte und denk doch mal an das Bruttoinlandsprodukt. Und hier habe ich einen Volkswirtschaftsprofessor, der sagt, dass du Unrecht hast. Das interessiert doch die Leute nicht. Das ist ein Gefühl, was die haben.
Ja.
Das ist eine Emotion. Die kannst du nicht mit Argumenten locken. Den musst du eine andere Erzählung auch erzählen, dass du sagst, nee, wir haben schon einen Plan. Lass uns das versuchen, anders zu machen.
Wir müssen, glaube ich, bald los. Aber ich finde es sehr spannend, mit dir darüber zu reden. Wenn die SPD sich jetzt mal entscheiden würde, Gefühle zu verkaufen,
ja.
Was für ein Gefühl würdest du verkaufen?
Hoffnung.
Nee, sag mal ein richtig konkretes. Also ich will dir ein Beispiel geben.
Ja.
Dein Gesicht, Wahlplakat, ja. Unten drunter steht ALG 1 für 2 Jahre. Das löst doch sofort ein Gefühl aus. Also als Angebot, was für ein Gefühl würdest du, ein ganz konkretes Gefühl, was würdest du verkaufen wollen, anbieten wollen?
Das ist eine verdammt gute Frage, weil ich beschäftige mich viel mit Kunst und Kulturpolitik, und mein Hintergrund ist in Wirtschaftsförderung, und wenn ich ein konkretes Gefühl verkaufen möchte, dann wäre das, du ein gutes Leben für dich und deine Familie aufbauen
konkreter
kannst. Sicherer Arbeitsplatz bis ans Ende deines Lebens. Die besten Chancen für dich und deine Familie, dass dein Kind hier aufwächst.
Das klingt zu sehr nach, das sagen sie alle.
Ja, scheiße, das stimmt. Das habe ich vorhin gesagt. Wir müssen wieder
more basic werden. Wie gesagt, ALG 1 für 2 Jahre ist, glaube ich, was viele Menschen irgendwie, wenn sie sich erinnern, Mensch, das war ja mal sozialdemokratische Politik.
Ja.
Das haben sie abgeschafft. Schröder hat es weggemacht.
Ja.
Jetzt geht es uns allen dreckig. Ich will aber das Gefühl haben, ich kriege ALG 1. Also deswegen sage ich so, ich will wirklich, also weil das ist ja genau das, was die AfD macht. Das ist ja genau, sie sagen ganz konkrete, möglicherweise umsetzbare, nicht umsetzbare Sachen, um ein Gefühl zu vermitteln. Und jetzt das Angebot an dich, mach mal.
Na,
ist doch egal. Ist doch egal.
Wenn ich jetzt irgendwas fordere und sage, also wenn ich jetzt auf dein Beispiel eingehe, jeder Verein 1 Million Euro. Ja, das würde ein Gefühl auslösen.
Super.
Ja. Aber das ist doch total unrealistisch. Das wird doch nicht passieren.
Aber da,
das ist doch unseriös.
Aber der Heimatverein in Linda sitzt jetzt da, sieht das Wahlplakat, dein Gesicht, da unten steht drunter, sagen wir mal 10.000 Euro. 10.000 Euro für jeden Heimatverein in der Region.
Ja.
So. Und dann sitzen die da. Ach Mensch, für 10.000 Euro, da könnten wir ja noch ein Kartoffelfest machen und ein Sommerfest.
Das stimmt.
Und damit hast du doch, ist doch, und ich könnte sofort verstehen, dass der Heimatverein von Linda die SPD wählt deswegen, nur deswegen. Und das ist doch, ist das schlecht? Und dann sagst du, nachdem du die Wahl gewonnen hast, es sind leider nur 1.500 Euro und es ist ein sehr kompliziertes Antragsformular, was ihr ausfüllen müsst, was nur ein Heimatverein in ganz Sachsen
hat. Dann kommt, wer hat uns verraten, Sozialdemokraten?
Aber du hattest, für einen kurzen Moment hast du ein Gefühl ausgelöst. Also selbst während ich diesen Vorschlag gerade gemacht habe, habe ich ein Gefühl gehabt, Mensch, ein Heimatverein-Grund, warum nicht?
Ja, das machen wir doch. Wir gehen doch überall hin und sagen, oh, Sportstättenförderung, und wir verteilen jede Menge Gelder an mein Schwimmbad. Mein Schwimmbad hat diese 1 Million Euro bekommen. Das reicht halt vorne und hinten nicht. Die 10.000 Euro reichen vermutlich auch nicht.
Natürlich nicht, aber...
Ich gehe voll mit, wir müssen konkreter werden. Ja, wenn ich sage, ich will einen Traum verkaufen, dann darf ich nicht ein Traumschloss bauen, sondern ein bisschen was Konkreteres, womit man sich auch tatsächlich identifizieren kann. Ich glaube, das fehlt uns tatsächlich. Ja.
Ich finde, es ein sehr gutes Schlusswort. Vielen Dank.
Besser als, wer hat uns verraten, Sozialdemokraten.
Nee, vielen Dank für das Gespräch.
Nee, ich bedanke mich.